Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Also bei mir geht es ja hier immer ums Lernen, Lernen, aber auch so um Erfahrungen, die man macht im Leben, die man lernt oder was man aus seinen eigenen Fehlern vielleicht auch sogar macht, lernt. Also mein Name ist Jens Vogt, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du wieder dabei bist. Und ich möchte heute einfach mal beginnen mit einer kleinen Story, die mir mal passiert ist. Also als ich noch jung war, also das ist tatsächlich jetzt schon ein bisschen her, da bin ich ja sehr viel gejoggt und am Ende ein paar Marathons gelaufen. Da ist mir mal so eine Geschichte passiert, als ich meinen zweiten Marathon angegangen bin. Also der erste, der war euphorisch. Da bin ich bei dem Berlin-Marathon mitgerannt und hab durchgehalten, darum ging es mir nur. Ich wollte nicht unter die ersten 530 kommen oder so. Ich wollte keine besondere Zeit laufen. Ich hatte einfach nur das Ziel anzukommen. Also wie man so unter uns Marathonläufern sagt, Finisher zu sein, also durchs Ziel zu laufen. Und das war auch so und die Endorphine sind dort ausgeschüttet worden. Also ich habe mich 2 Wochen lang nicht eingekriegt. Also ich musste das jedem erzählen, dass ich Marathon gelaufen bin und ob der das hören wollte oder nicht. Aber es war nicht zu verhindern. So, und dann habe ich gesagt, das war schon toll. Also dann werde ich mal nächstes Jahr wieder machen und dann habe ich mich wieder angemeldet. Ne? Und jetzt war ich ja ein alter Hase. Jetzt hatte ich ja, also ich war ja schon Finisher, nicht? Und man unterhielt sich da so im Vorfeld und ich traf da auf jemanden und es war total sympathischer. Wir unterhielten uns, kamen ins Gespräch, also hatten längst uns natürlich angekleidet und dann eine der letzten Sachen war, und wie welche Zeit planst du so? Na, so 5:30, sagte denn mein Gegenüber und sagt, oh, ich hatte eigentlich so um die 4 Stunden vorgenommen und sagt, oh, dann müssen wir uns jetzt mal doch trennen, weil man stellt sich ja dann in so einem großen Marathonpulk dorthin, wo man ungefähr diese Zeit schaffen kann. Na, da steht dann also, hier laufen die ungefähr 4 Stunden rennen, hier laufen die 4,5 rennen, hier laufen die 5 Stunden rennen und so weiter. So, und dann drehten wir uns um und wollten uns anstellen. Das Problem war nur, war keiner mehr da. Wir hatten sozusagen den Start verpasst. So, nun könnte man ja sagen, naja, also ist ja eigentlich nicht ganz so dramatisch, weil du hast ja so einen Transponder am Fuß und der misst ja erst, wenn du durch die Startlinie gerannt bist und ab dann zählt ja deine Zeit erst. Aber du rennst hinterher. Du bist immer der Letzte und das will man nicht. Also macht man es ein bisschen schneller und kriegt dann die Ersten ein und die Zweiten, dann kommt die nächste Pulk. Die rennen ja alle viel, viel langsamer als du, also die rennen ja so in dem hinteren Bereich bei 6 Stunden und so. Und also musst du dich ja nach vorne arbeiten. Und als ich so bei 15 Kilometern war, war dann so eine Zähluhr, wie viele Leute denn schon durchgelaufen sind. Und ich wusste ja ungefähr, wie viel nehmen an diesem Marathon teil. Es waren vielleicht damals 35.000. Und ich hatte gesehen, aha, es sind also erst 20.000 durch. Das heißt also, ich hatte 15.000 Menschen bis zu dieser Zeit schon überholt. Fand ich beeindruckend. War es auch. Das Problem war nur, als ich dann an der Marke vorbeigelaufen bin, des Halbmarathons, Da merkte ich plötzlich, aha, linkes Bein wird fest, auch nicht so toll. Vielleicht kriegen wir es ja noch ein bisschen lockerer und dann ein bisschen langsamer gerannt. Aber es wurde immer fester, immer fester. Dann kam das rechte Bein dazu. Also ich hatte mich mehr oder weniger übersäuert. Also ich bin einfach zu schnell gelaufen. Das waren die erste, also diese Sache. Aber für mich gilt ja auch nicht, aufgeben gibt's nicht. Also aussteigen war undenkbar. Also habe ich mich vorgekämpft bis zum Wilden Eber. Das ist so eine legendäre Stelle beim Berlin-Marathon. Da wird also besonders viel Stimmung gemacht. Erstens, weil das sozusagen am Ende eines kleinen Berges ist, wo man sich also hocharbeiten muss. Ja. Und da stehen dann aber auch Zelte mit Masseuren und die sich ein bisschen, du kannst auch eine kleine Verpflegungsstelle da haben und so weiter. Und diesmal habe ich gesagt, also ich nutze diese Massage. Ich gehe raus kurz. Und dieses Zelt steht aber offen. Ne? Also du siehst, während du massiert wirst, wie die Leute an dir vorbeirennen. Ich hatte schon 15.000 Menschen überholt und die liefen jede Sekunde liefen 10 wieder an dir vorbei und dann war eine Minute rum und ich sag, oh, das gibt's doch gar nicht. Also meine Masseure wollten natürlich, oder die Dame, die das also gemacht hat, eine total nette Frau, sagt, ja, wir lassen uns jetzt wirklich Zeit, wir machen die Muskeln wieder so locker, dass du also locker bis ins Ziel kommen kannst. Ja, aber doch nicht eine Viertelstunde später erst. Das geht nicht. Du siehst ja, wie viele Leute an dir. Also dann nach 5 Minuten habe ich gesagt, ich halte das nicht mehr aus. Ich muss mich verabschieden. Also ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Und dann hatte ich ja erstmal 4-5 Kilometer noch Ruhe. Aber dann kam natürlich wieder diese Verhärtung. Und ich schleppte mich ins Ziel. Ja, das war eine schmerzliche Erfahrung. Aber ich habe es geschafft. Ich konnte mich überwinden. Allerdings war das diesmal anders mit den 14 Tagen. Ich konnte halt 14 Tage nur nicht laufen. Voll Muskelkater. Also es war unfassbar. Ja, also habe ich daraus was gelernt? Ja, na klar, man soll sich in seinen eigenen Erfolgen niemals sonnen. Niemals. So, und das ist praktisch für mich wie so eine Metapher, die sich durch mein Leben zieht. Also wenn ich zum Beispiel die Akademie betrachte, als ich die gegründet habe, da haben wir ja im Prinzip uns ständig verbessert, neue Ideen gehabt, was Neues mit reingenommen. Wir hatten angefangen mit Mindmaps und Spidolino-Spiel und dann kam das dazu, dann kam das dazu, irgendwann kam dann die ganze Geschichte mit den Mathe-Utensilien, dass man also sich damit kümmert, wie Kinder besser rechnen können. Jetzt, voriges Jahr, war plötzlich Lesen angesagt, weil plötzlich die Kinder zu uns kamen, wo die Eltern sagen, also kannst du mal meinem Sohn das Lesen beibringen. 4. Klasse, konnte noch nicht gar nicht lesen, also der konnte auch keine Sachaufgaben erfassen, also solche Sachen. Also man muss sich immer wieder neu erfinden. Und da hatten wir natürlich in der Akademie auch so einige Phasen, wo man sagte, hui, 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 jetzt müssen wir aber mal kurz mal innehalten und sagen, hupsa, was machen wir jetzt in Zukunft anders? Denn das, was wir bisher gemacht haben, funktioniert so einfach nicht mehr. Das war zum Beispiel, als wir immer erfolgreicher wurden mit unseren Seminaren und die waren wirklich fast immer voll. Ja, also wir mussten dann sagen, okay, wir kriegen ja bloß 20 Leute rein, also ich setze dich mal auf die Warteliste, dann darfst du beim nächsten Mal mitmachen. Und diejenigen, die rausgegangen sind aus dem Seminar, waren so begeistert, haben die weitererzählt. Also kamen die nächsten Anmeldungen fast automatisch. Und dann kam Corona. So, wir hatten mittlerweile eine Struktur, wo 40% aller Einnahmen über Seminare waren. Corona, ich glaube, du kannst dich erinnern, da war mit Seminaren das von einem Tag auf den anderen gegen null. Tja, was machen wir denn jetzt? Wir haben uns wirklich 2-3 Tage etwas geschüttelt und sagen, also wir können jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, wir machen mal jetzt mal mit halber Kraft weiter. Ganz im Gegenteil, wir werden jetzt erst recht durchstarten. Und wir haben in diesem Jahr, ich glaube, 800 oder 900 Videos aufgenommen. Zu Anfang überhaupt nicht professionell und wir haben es einfach gemacht. Warum? Ich wusste, ganz, ganz viele Schulen werden überhaupt nicht dem gewachsen sein, was jetzt für Herausforderungen auf die Kinder zukommen. Also dieses Homeschooling war doch gar keiner gewöhnt. Wer sollte die Kinder zu Hause schulen? Die Eltern hatten meistens noch Homeoffice. Das heißt also, sie hatten im Prinzip einen Doppeljob. Die mussten Lehrer sein und ihren normalen Beruf ausüben und das auch noch mit Handicaps. Also das war eine dramatische Zeit und da sind einige aufgeblüht, weil jetzt konnten sie endlich mal zu der Zeit lernen, wann es angesagt war und so weiter. Aber die meisten hatten echt Probleme. Und das sehen wir ja jetzt im Nachhinein, 2 Jahre später, 3 Jahre später, dass die Kinder, die eigentlich in der Zeit hätten lesen lernen müssen oder rechnen lernen müssen, das einfach bis heute noch nicht können. Also war das für mich ganz wichtig, wir müssen da was gegensetzen und haben dann gesagt, naja, okay, wir müssen mal gucken, ob wir das finanziell überleben, aber erstmal setzen wir einen Homeschooling-Kanal ins Leben oder bringen einen Homeschooling-Kanal ins Leben und nehmen dafür kein Geld. Also also im Moment hängen die Leute sowieso alle in den Seilen. Wenn wir sagen, pass mal auf, wir bieten euch das und das noch an und das kostet jetzt aber auch deutlich mehr als vorher oder so, dann sagen die, na, geht's denn noch? Also sicherlich, wir müssen gucken, dass wir selber überleben. Also, dass wir unseren Job behalten, das ist sowas. Naja, also da war klar, wir müssen liefern und das geben wir so raus. Als wir dann aber doch etliche Videos gedreht hatten, kam dann die Idee, lass uns doch mal Online-Kurse zusammenstellen. Denn jetzt haben wir schon so viele Videos. Vom Inhalt her sind die toll, aber wir können ja das kompensieren und nicht kompensieren, sondern kompakt gestalten. Und wir machen daraus zum Beispiel einen Kurs, wie man ja dieses NAS von uns nutzt. Also Lernen mit System, Lernen mit einem Online und so weiter. Das funktioniert. Dann haben wir einen Kurs gemacht, Mindmapping, also Bilder im Kopf. Dieses Seminar hatten wir sowieso, ich hatte das Wissen. Dann haben wir das zu Papier gebracht. Nicht zu Papier, sondern in dem Fall ins Video gebannt. Und ja, und dann wurden diese Online-Kurse mehr gebucht als die Seminare. Also wir hatten mehr Einnahmen gehabt in Corona, als wir das in Seminaren gemacht hatten. Das war natürlich toll, weil ich musste nirgendwo hinfahren. Wir hatten das sozusagen auf Konserve. Jeder konnte das überall gucken. Die mussten nicht zu uns kommen, hatten keine Hotelkosten, hatten keine Fahrtkosten. Sie konnten das an einem Wochenende lernen, sondern konnten das auf 3, 4, 5 Wochenenden oder überhaupt Wochen verteilen. Wunderbar. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir den Schülercoach. Der Schülercoach, die Schülercoach-Ausbildung ist sozusagen die Ausbildung kleiner Learn-to-Learn-Trainer in klein. Das sind dann 50 Videos. Und die Schüler, die das also machen, sollen anschließend nicht nur gut selber lernen können, sondern ihren Mitschülern im besten Falle beim Lernen helfen. Also Lernen durch Lehren. Eine ganz tolle Idee. Eine viel bessere Idee, als wenn ich also mal mit einem Seminar in eine Schule gekommen bin, um dann 1 oder 2, vielleicht sogar 3 Tage eine Klasse zu haben und sagen, los, ich zeige euch mal, wie das Lernen geht. Jetzt konnten die nämlich durch genau meine Anleitung, und das war ja wirklich eine Schritt-an-Schritt-Anleitung, zeigen, dass man bestimmte Kategorien immer wieder mal angucken kann. Ach ja, wie war das nochmal mit dem Mindmapping? Wie war das nochmal mit dieser Almut-Gedächtnistechnik? Wie war das nochmal mit dem Schnellerlesen oder so? Und dann guckt man sich das immer wieder an. Oder man trainiert ja jemanden schon von seiner Klasse und weiß schon gar nicht mehr, oh Gott, wie war das? Wenn es nur live gewesen wäre, dann muss man eventuell gucken, ob man eine Aufzeichnung hat dazu. Aber jetzt konnte man das Video einfach nochmal aufrufen und sagen, ach ja klar, so war es ja, verstehe, so war es. So, dann haben wir also die Online-Kurse gehabt und das war also für uns zum Glück kein großer finanzieller Verlust. So, jetzt könnte man sich wieder in seinen eigenen Erfolgen sonnen und sagt, oh, wir brauchen jetzt fast gar keine Seminare mehr, das ist ja super, wir haben ja alles in Online-Kurse jetzt gepackt, also auch das Potenzialseminar mittlerweile und das Mathe-Seminar und das Fit vor Prüfungen und Sprechen lernen und alles sowas. So, und dann kam Die Ukraine, der Krieg. So, und mit dem Krieg Unsicherheit. Und mit der Unsicherheit kam ganz schnell diese Energieprobleme, das heißt also Inflation ohne Ende. Keiner wusste so richtig, wie es weitergeht und wie die Sache endet, ob es eventuell zur Arbeitslosigkeit führt oder weiß ich was alles. Also waren die Bedürfnisse erstmal sowas runtergefahren, was also zum Beispiel Bildung betrifft, sodass plötzlich sowohl bei Seminaren die Anmeldungen wegbrachen, aber auch bei den Online-Kursen. Sagte, was machen wir denn jetzt nur noch? Also dann kam Gott sei Dank eine Phase, wo zum Beispiel das Ministerium gesagt hat, also wir merken schon, wir kriegen es nicht gebacken. Die Schulen, die haben solch einen Rückstand durch diese ganzen Schulschließungen bekommen. Wir müssen da was tun. Was haben sie gemacht? Sie haben Gelder in die Hand genommen, diesmal tatsächlich mal eine Menge, und haben das den Schulen gegeben und sagt, kümmert euch selber drum. Wir können euch das nicht organisieren. Also besorgt euch gute Referenten, ladet die ein und ihr habt hier ausreichend Geld zur Verfügung. Das wiederum haben dann auch wirklich Schulen genutzt und uns wieder gebucht. Jetzt hatten wir plötzlich so viele Seminare, wie wir vorher noch nie hatten. Und wir konnten auch die entsprechenden Preise aufrufen, die die Schulen dann bezahlt haben. Die wir aber auch brauchten, um überleben zu können. So, naja. Parallel dazu hatten wir ja immer unsere Online-Kongresse. Also das war ja auch eines der Standbeine, ja. Und wir wissen ja mittlerweile, was das uns auch kostet. Deswegen müssen wir Aufwand nutzen, natürlich stimmt. Also wenn wir dann also da fünfstellige Summen aufrufen müssen, um diesen Kongress am Ende zu haben und dann nehmen daran nur 300 Leute teil, dann ist das so eine Sache. Ihr sagt, naja, also ist der Aufwand und Nutzen, stimmt das überhaupt überein? Wir müssen ja wirtschaftlich denken. Wir können natürlich weiterhin ganz viel kostenlos anbieten, aber den Kongress, wirklich, da müssen wir Gelder reinholen. Und deswegen habe ich gesagt, viele denken vielleicht auch, was nichts kostet, ist nichts wert. Oder was nichts kostet, naja, ich habe mich mal eingeloggt, aber ach, vielleicht nehme ich auch gar nicht dran teil. Vielleicht habe ich auch gar keine Zeit und so weiter. Und dann ist ja auch nicht schön, nicht? Also ich habe dann da offizielle Teilnehmerzahlen von, weiß ich hier, 2 Millionen, aber in Wirklichkeit nehmen bloß 150 teil. Auch nicht so toll. Also was machen wir denn nun? Also wir haben sonst immer Hotel-Kongress-Tickets verkauft, ne? Also normale Ticket 79,90 und das Dauerticket dann 89,90. Ja, und voriges Jahr, da war dann das fünfte Mal, da hätte man ja sagen können, okay, wir haben uns jetzt eingerichtet, ja, wir kommen einigermaßen klar mit den Kosten, obwohl wir eigentlich immer so ein bisschen unzufrieden sind mit der Teilnehmerzahl, irgendwie kriegen wir die Leute nicht ran, ja, und dann sagen auch einige, naja, das ist auch so ein Hemmnis, also diese Eintrittsgebühr von 80 Euro, es gibt so viele Online-Kurse, die einfach kostenlos angeboten werden. Dann habe ich natürlich auch immer argumentiert, ja, guckt euch mal die Struktur dieser Kongresse an. Das ist meistens so eine Werbeveranstaltung, wo man sagt, ja, guck dir das mal an. Ich gebe dir mal ein kleines bisschen Inhalt. Und wenn du aber wirklich mehr Inhalt haben willst, dann buche bitte mein Seminar oder kauf den Online-Kurs von mir oder mach das und das und das. Und darüber kommen dann die Gelder wieder rein, weil die haben ähnliche Ausgaben wie wir. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte ihnen sagen, nein, wir müssen in unseren Beiträgen wirklich volle Breitseite in Inhalte bringen, also Lösungen anbieten. Das muss die Leute vorwärts bringen. Die müssen begeistert sein, die müssen von uns reden können. So, und dann, ja, und nun, in diesem Jahr, haben wir wieder überlegt und zusammengesessen, wollen wir es nochmal machen, wollen wir es nicht machen? Und dann kam tatsächlich der erste Gedanke, lasst uns das doch tatsächlich mal kostenlos anbieten. Aber im Hintergrund natürlich ein Kongressticket anbieten. Er sagt, okay, das muss natürlich dann Vorteile bringen, sonst nimmt das ja keiner. Okay. Dann kam die Idee, wenn wir jetzt schon in den Vorverkauf gehen, in die Voranmeldung, kann es da sein, dass die Leute das bis September vergessen haben. Also wir müssen die ja auch anschreiben. Und sagt, Achtung, jetzt hast du 5 Monate darauf gewartet und jetzt geht's endlich los. Oder wir investieren noch mehr Arbeit und noch mehr Zeit und werden die Leute, so ähnlich wie beim Homeschooling, schon den ganzen Sommer über mit Informationen und Übungen, Mitmachangeboten versorgen, dass man im Prinzip schon begeistert in diesen Kongress einsteigt. Und dann kommen ja nochmal die volle Dröhnung an wertvollsten Expertenbeiträgen dazu. Ja, gesagt, getan. Wir sind jetzt also gerade an der Schwelle, darüber habe ich ja in der letzten Woche gesprochen, in einer Experimentierphase. Wie wird das angenommen? Wie viele Leute werden das weitererzählen? Wie viele Leute können wir tatsächlich damit begeistern und auch wirklich in der aktiven Phase halten? Und nicht nur, ja, ich gucke mir mal ein bisschen was an und ja, irgendwann setze ich das um. Nein, unser Ansatz ist ja mitmachen, sich selber verbessern, anderen Leuten helfen können und begeistert davon berichten. Also diese vielen, vielen neuen Referenten, die ich in diesem Jahr dazu gewonnen habe, ist natürlich auch immer so ein bisschen Eigennutz, weil ich lerne ja von denen genauso viel. Also ich habe ja dann alle Beiträge gesehen und darf ja meine Fragen stellen und neugierig sein. Aber ich gebe es natürlich dann auch sehr, sehr gerne weiter. Und jetzt haben wir also diese 2 Tickets, nicht? Also dieses Kostenlos-Ticket, das wollen wir wirklich gucken. Wie wird das angenommen? Wie aktiv sind die Leute, die nichts bezahlt haben? Machen die überhaupt mit? Wie oft werden die Videos gemacht? Wie viele Zimmer werden von dem Hotel genutzt? Welche Zimmer werden von dem Hotel besonders intensiv genutzt? Sind das auch die richtigen Themen, die wir haben? Und alle diese Dinge. Es ist natürlich die Hoffnung, dass viele von den Teilnehmern so begeistert und sagt, jetzt möchte ich aber auch wirklich in alle Zimmer rein, jetzt möchte ich aber auch alle Beiträge im Kongress sehen, die sehen auch die kostenlosen Leute, aber die haben nur 24 Stunden Zeit, während die VIP-Leute, also mit dem VIP-Schlüssel, mit dem Generalschlüssel, ja dann ein ganzes Jahr lang Zeit haben, diese Beiträge dann mehr voranzunehmen. Und wie wird das angenommen, diese Bonis von den Referenten, denn viele von denen haben ja Bücher geschrieben, haben E-Books rausgebracht, haben alle möglichen Lernunterstützungsutensilien erstellt, zum Beispiel Checklisten oder eine Bingo-Karte oder wir zum Beispiel werden ein Mindmap-Abo reinhauen, vielleicht einen Zugang zu Online-Kursen und alles sowas. Das kriegen natürlich dann nur die Leute, die ein Kongress-Ticket, also in dem Fall ein Kongress-Schlüssel erworben haben, also ein VIP-Schlüssel, so heißt es ja offiziell, ja. Und ich bin auch gespannt darüber, wir haben ja dieses Jahr ein Motto, das heißt also spielend leicht lernen, in Klammern, also dieses leicht in Klammern, spielend lernen, und wir wollen so viel wie möglich mit Spielen uns beschäftigen, also dass man manchmal auch trockenen Lernstoff spielerisch bewältigen kann. Und deswegen gibt es in der ganzen Zeit entweder Rätselspiele, es gibt Anleitungen, wie man sich Spiele selber bauen kann, es gibt Anleitungen, wie man diese Spiele so einsetzt, dass die Kinder gar nicht merken, dass sie lernen. Ja, und wir haben innerhalb des Kongresses, also dann im September, so eine Art Escape-Spiel erstellt. Also das heißt, bis dahin haben wir es erstellt, jetzt wird es gerade gebaut. Und auch das testen wir aus. Das heißt also, du merkst schon, und das kommen wir wieder an den Anfang meiner Ausführung, das mit dem Marathon, nicht? Also damals hatte ich den Fehler gemacht, ich habe mich mehr oder weniger in meinem Erfolg gesonnt und gesagt, ja, ich habe einmal Marathon geschafft, das weitermachen ist ja dann gar kein Problem mehr. Und so muss man sich auch immer wieder neu erfinden. Also man kann wirklich gespannt sein, was stellen wir nächstes Jahr auf die Beine. Vor 2 Jahren war es halt, dass wir umgezogen sind in unsere neue Akademie. Vor 2 Jahren war es auch, wo wir plötzlich ein Labyrinth gebaut haben, eine Außenanlage zur Verfügung hatten, ein Escape Room gebaut haben, die Leute zu uns kommen jetzt neuerdings auch in mit Geburtstagfeiern. Gestern zum Beispiel hatten wir wieder eine Geburtstagsfeier am Wochenende und die Kinder waren so begeistert, dass sie gar nicht weggegangen sind. Eigentlich hatten sie bloß 4 Stunden gebucht, aber sie blieben dann noch 5,5. Naja, aber weil es ihnen so einen Spaß gemacht hat, und dann ist das natürlich auch toll. Also, wenn du ein Ziel dir gesetzt hast, verliere es nie aus den Augen. Deswegen ist es ganz wichtig, tatsächlich so eine Art Fixstern zu haben, dieses Ziel, da möchten wir hin. Und unser Ziel ist es halt, so viel wie möglich Menschen fürs Lernen zu begeistern. Und natürlich wirtschaftlich zu arbeiten in der Akademie, ganz klar. Ich will ja auch noch ein paar Leute einstellen, aber dazu muss das Geld erstmal reinkommen. Ja, und immer auf dem Weg zu bleiben. Das ist ja auch die Metapher unseres Labyrinths, nicht? Also bei einem Labyrinth kann man sich eigentlich nicht verirren. Also man geht voran, immer einen Schritt vor den anderen, bis man dann in der Mitte des Labyrinths angelangt ist. Dann kann man doch mal ein bisschen über sich selbst nachdenken und dann dreht man wieder um. Also das Labyrinth sagt nicht, bist du richtig oder falsch, sondern es sagt, bist du auf dem Weg. Und wir sind auf dem Weg. Der Weg ist das Ziel. Sogar der Slogan von Brandenburg, wenn man auf der Autobahn fährt. Naja, ich weiß nicht, ob das nun so ein typisches Brandenburg ist, aber wir auf jeden Fall erfinden uns immer wieder neu. Was natürlich auch sehr spannend ist, aber manchmal auch ein bisschen belastend. Naja, wie auch immer. Ich wünsche dir, dass du deine Ziele erreichst und dein Ziel nie aus den Augen verlierst. Herzlichst, dein Jens.
Du hörtest den Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt. Gern lade ich dich ein, uns zu besuchen online. Findest du uns unter akademie-für-lernmethoden.de, unseren großen Online-Shop unter mindmaps-shop.de oder du kommst direkt vorbei in Fürstenwalde an der Spree in der neuen Spreestraße Nummer 2. Wir freuen uns auf dich. Dein Jens.